Willkommen zum dritten Vortrag in der System-D-Reihe. Wir hören jetzt von Björn Bürger.
Bürger, genau.
Tut mir leid. Wie er als Sys-Admin den System-D lieben lernte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Ja, ich muss ein bisschen vorwarnen. Das ist hier die Init-System-Selbsthilfegruppe und ich bin Björn. Ich bin System-D-süchtig. Das ist so ein bisschen, wie der Jörg Schilling das gestern erwähnt hat. Tag nach Erfindung der Pipe konnte sich niemand mehr vorstellen, wie man jemals ohne Pipe leben konnte. So ähnlich ist mir das mit System.D irgendwann gegangen. Auch wenn der Vorgang vielleicht ein bisschen schleichender war und ein Tag sicherlich nicht gereicht hat. Bei uns waren es eher so 5 Jahre. Etwas zu mir, also mein erster Unix-Kontakt war diese Diskette hier. Auf einem Uniflex-System. Insofern, wenn ich despektierlich über Unix herziehen könnte, in den folgenden Minuten, ist es nicht böse gemeint. Ich habe einfach nur eine andere Realität heutzutage. Bei uns ist Linux quasi der Standard und alles andere ist sozusagen verschwunden. Gleichwohl ist mir klar, dass es noch viele Unix-Derivate gibt, die genauso wichtig sind wie Linux und die einfach durch System.D ein gewisses Problem haben. Meine Sicht ist halt die eines Linux-Nutzers und eines Linux-Admins. Seit ungefähr 2003, 2004, arbeite ich bei einer kleinen Firma, die sich mit Embedded Linux-Entwicklung beschäftigt. Damals bin ich, glaube ich, der Dritte gewesen, der dazukam. Inzwischen sind wir ungefähr 20 Leute, machen ausschließlich oder zu großen Teilen Open-Source-Software, auch wirklich Mainline-Linux, versuchen, möglichst dafür zu bezahlt zu werden, Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Und unsere Infrastruktur läuft eigentlich nach wie vor auf Debian. Das erste Fedora haben wir jetzt eingeführt. Aber im Grunde genommen sind wir davon nie weggekommen. Und wir mögen es auch sehr. Insofern war es für uns immer ein gewisses Problem, als dann System.D plötzlich auftauchte, dass bei Debian so eine Unsicherheit erschien. Und ich habe mir dann einfach 2010, 2011, als es rauskam, das selber mal angeschaut. Erste Reaktion bei allen diesen Dingen ist grundsätzlich beim Admin, alles war früher besser. Damit nerve ich auch heute eigentlich unsere Hacker in der Regel. Network Manager war so das erste Beispiel, wo ich wirklich ausgetickt bin und dann einfach gesagt habe, okay, es gibt jetzt ein blockendes Paket, was verhindert, jemals Network Manager auf einer meiner Maschinen zu installieren. Das Problem dabei ist, es ist keine Lösung. Das ist etwas, was kurzfristig hilft, es schont meine Nerven, aber letzten Endes, in the long run, überall haben wir jetzt Network Manager und ich kann mir keinen Laptop mehr vorstellen, auf dem kein Network Manager mehr läuft oder ein Wicket oder was auch immer. Als System.D dann Fahrt aufgenommen hat, schlugen die Meinungen sehr hoch. Meinungen sind das eine. Die Wünsche der User sind das andere und ich habe mir dann angeschaut, was bei uns in der Firma eigentlich so der Wunsch der User ist. Fragt man 10 Leute, bekommt man 12 Antworten. Die Desktop-User möchten gerne Plug and Play, Multi-Seat, ich möchte gerne einen zweiten Monitor, eine Tastatur anstecken und möchte dort einen extra Desktop haben. Aber ich möchte meine Privatsphäre nicht verlieren. Ich möchte gerne, dass meine Prozesse sind. Ich möchte, dass mein USB-Stick, den ich an meinem Terminal eingesteckt habe, auch mein USB-Stick ist und nicht im ganzen System gehört. Und ich möchte auch, wenn ich kein Admin bin, einen relativ einfachen Zugriff auf die Logfiles des Systems haben, zumindest auf den Anteil, auf den ich auch zugreifen darf. Ich möchte nicht in Varlog suchen müssen, was vielleicht für mich freigegeben ist. Session Management, Power Management, das geht alles Hand in Hand. Wenn ich meinen Desktop-PC runterfahre, habe ich vielleicht noch eine virtuelle Maschine dort laufen, die eventuell mit gestoppt werden muss. Vielleicht habe ich einen Disk-CC laufen, vielleicht habe ich irgendwelche anderen Dämonen, die vorher noch kontrolliert heruntergefahren werden müssen. All das soll eigentlich mein Init-System erledigen. Ja, für die Admins, der Anus darf möglichst nie ausfallen. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich möglichst selten von Maschinen höre. Manchmal geht das auch schief. Man stellt dann fest, dass man 2-3 Jahre lang nicht auf einen Server geschaut hat, weil er einfach nur lief. Aber was ist, wenn ich ihn dann reboote? Es soll möglichst reproduzierbar sein und ich möchte gerne auch noch wissen, dass die Dinge, die ich vor 2 Jahren gestartet habe, tatsächlich noch laufen. Bei einem Desktop-PC oder einem Laptop reboote ich einfach. Wenn ich das bei uns in der Infrastruktur mit einem zentralen Server mache, dann stehen 20 Leute vor meinem Büro und sagen, was machst du da gerade? Containermanagement war im letzten Vortrag schon ein Thema. Ist für uns jetzt noch nicht so interessant, aber auch in kleinen Firmen steigt die Dichte der virtuellen Maschinen auf der realen Hardware. Und die alten Konzepte aus der Unix-Welt möchte ich eigentlich behalten. Ich möchte kleine, spezialisierte Binaries haben. Ich möchte JavaScript-Code machen können, den Kleber, der alles zusammenhält, selber kontrollieren können. Ich möchte alles als eine Datei im Dateisystem sehen, auch wenn es eigentlich Konfigurationsdetails meines Systems sind, die vielleicht nur zu Runtime existieren. Und ich möchte eine gute In-System-Dokumentation haben. Die schlechten Beispiele aus der Unix-Welt möchte ich vermeiden. Ich möchte keine herstellerspezifischen Tools haben. Das war ja auch die Angst, die im letzten Vortrag, ich glaube von Jörg oder irgendwem, so ein bisschen hervorgezogen wurde. Was ist eigentlich, wenn Red Hat jetzt beschließt, alle meine Systeme zu übernehmen, indem sie einfach sagen, der Desktop läuft nur noch mit dem Systemd. Wir Embedded-Entwickler, bei uns sind Entwickler eigentlich immer Embedded-Entwickler, die sagen einfach, okay, ich brauche einen Service Manager. Ich möchte mein Embedded-System kontrolliert hochbekommen. Ich möchte kontrollierte Updates machen. Wenn es nicht klappt, dann soll das System selber entscheiden, was zu tun ist und es soll es möglichst reproduzierbar tun. Wenn ein Prozess stirbt, soll der Prozess neu gestartet werden. Wenn er vielleicht 3-mal gestorben ist, möchte ich das ganze System neu starten. Und wenn das schief geht, möchte ich ein Rescue-System, irgendetwas anderes starten, vielleicht nach Hilfe rufen. Trusted Boot ist auch so ein Thema, das hat der Jan Lübbe gestern in einem Vortrag schön gezeigt. Systeme werden immer mehr in die Richtung getrieben, dass ich eigentlich nur noch Software ausführen möchte, die von mir signiert worden ist. Andere möchten, dass nur noch ihre Software ausgeführt wird. Das möchte ich auch, aber mit meinem Schlüssel. Und ich möchte trotzdem Remote Updates machen können. Ich möchte ein Read-Only-File-System haben, und nur die Aspekte, die zur Runtime wirklich geschrieben werden müssen, komfortabel schreiben können. Die Realität sieht so aus, dass Systemd eigentlich ein wunderschönes System ist. Es ist simpel, es ist simpel, es tut alles, um mir die Wahl zu lassen, was ich im Systemstart alles erledigen möchte, eben durch den Shell-Kleber. Aber am Ende ist es doch nur ein Service-Launcher und nach dem Start weiß ich eben nicht, ob nach 2 Jahren mein Apache noch läuft, ob irgendein Daemon vielleicht vom OOM-Killer gekillt worden ist, weil einfach zwischendurch mal kein RAM da war. Und es gibt nur sehr bedingt so etwas wie eine globale Fehlerbehebung, Fehlerbehandlung. Dann guckt man als Admin in die Logfiles und stellt fest, im entscheidenden Moment wurden die Dinge, die ich wissen wollte, tatsächlich nicht gelockt. Man fragt sich, warum eigentlich? Ist es nur rausrotiert? Wurde es gar nicht erst mitgelockt? War der Prozess vielleicht gar nicht mehr in der Lage, irgendeine Ausgabe zu produzieren? Das Ergebnis ist dann letzten Endes, dass jeder Admin seine magischen Skripte baut. Und diese magischen Skripte rappen alles das, was man gerne wissen möchte und starten dann irgendwann vielleicht noch ein Programm. Und jeder baut sich so seine Welt, in der er möglichst viel über das System weiß. Aber jeder hat es anders gebaut. /etc ist ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn man auf eine fremde Maschine geht, kann man in der Regel nicht sagen, was man vorfindet. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die Leute dann mit etc-keeper einfach nur noch mitschreiben, was alles geändert wurde, weil es sie sowieso nicht mehr interessiert. Sie können es eh nicht mehr nachverfolgen. Aber wenn es gecrashed ist, dann kann man es nachlesen. Traditionell ist in etc die Ablage von Binaries natürlich vorgesehen, aber aus meiner Sicht als Admin möchte ich da eigentlich gar keine ausführbaren Dateien mehr haben. Für die Embedded-Systeme ist es noch ein bisschen schlimmer, da haben wir nämlich in der Regel relativ wenig Ressourcen. Und das bedeutet effektiv, es gibt so ein riesiges RCS-Skript in der Regel oder mystart-config, was der Henker. Dinge, die von einem Entwickler mal geschrieben worden sind, mit dem Bedürfnis, alles genau so zu starten, wie er es haben möchte. Es gibt magische Watchdog-Dämonen, die versuchen, einen Service wieder zum Leben zu erwecken, wenn er nicht mehr reagiert. Nur meistens ist es so, dieser super spezielle Watchdog-Dämon ist vielleicht genau der Grund für den Ausfall, weil niemand den Watchdog überwacht. Bei Embedded haben wir fast ausschließlich Read-Only-File-Systeme. Das führt dann dazu, dass in ETC Symlinks überall hinliegen, TempFS gemountet wird, alles Mögliche getan wird, um dann doch wieder an bestimmten Stellen schreiben zu können. Aber alles nur, weil das System eigentlich keine vernünftige Struktur vorgibt. Typisches Projekt sieht dann bei uns so aus. Der Kunde kommt an und sagt, guten Tag, ich hätte gerne ein Voice-over-IP-fähiges, cloud-basiertes Foo. Ich möchte damit telefonieren können. Wir haben das dann gemacht. Alles ist in Ordnung. Im Grunde genommen ist die Sache ja auch ganz einfach. Wir haben Standardkomponenten, wir haben seit Jahren und Jahrzehnten bewährte Technik, die wir einfach nur zusammenstecken müssen, mit Standardschnittstellen, die schon immer da waren. Der Kunde war nicht so ganz zufrieden, weil unsere Lösung ein bisschen zu Standard war. Hat sich am Design und auch so an der Größe ein bisschen gestört. Und selbst unsere Netzwerkinfrastruktur, die sehr modular aufgebaut war, hat nicht so ganz gepasst. Er hatte sich eher sowas vorgestellt. Ein System, in dem alle Komponenten eingebaut sind. Ein System, wo es einen Interprozess-Kommunikationsmechanismus gibt, der mir der Kamera ermöglicht, ein Bild zu schießen, ohne gleich überall hin Rechte zu haben. Ein System, in dem ich möglicherweise modular Dinge nachfüttern kann. Für mich persönlich ist einfach die Erkenntnis daraus, ich mag das Konzept von Unix, so wie auch Jörg Schilling das gestern dargestellt hat. Kompakte, kleine Software, die ich noch verstehen kann. Aber ich würde nicht dort stoppen, einen Shared Library Mechanismus einzuführen, sondern ich möchte gerne IPC haben. Und zwar in einem modernen Linux-System. Also Unix ist für uns die Inspiration, die Vorlage für etwas, was danach kommt. Unix war in den 70ern. Wir haben jetzt 2015. Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn vor 20, 30 Jahren 100 Maschinen weltweit den Default, das marktbeherrschende System dargestellt haben, was ist Linux dann heute? Ich bin der Meinung, man darf durchaus sich hinstellen als Linux-Gemeinde und sagen, wir haben ein technisches Problem, wir möchten das lösen und das ist unser Ansatz. Das Wichtige ist, dass es weiterhin Open-Source-Software bleibt. Jeder darf es sehen, jeder darf es verändern. Und jeder darf daraus seine eigenen abgeleiteten Projekte entwickeln. Das passiert ja auch. Wenn man die Fehler der Vergangenheit wiederholt, sollte man Spaß dabei haben. Es gibt im Systemd-Universum so viele Dinge, die man entdecken kann, dass allein schon diese eine Stunde nicht ausreichen würde, um allein nur System Control zu erklären, weil es einfach so viele Optionen gibt. Und es ist richtig, dass die Entwickler eine unheimlich schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit vorlegen, aber im Moment ist es einfach auch eine Phase, in der sich noch herausstellen muss, was kann das System eigentlich können? Was möchten wir haben? Momentan darf jeder mitreden. Für Embedded zum Beispiel war es so, als Systemd vor 4, 5 Jahren gestartet ist, sich mal ein bisschen weiter zu verbreiten, da waren wir gar nicht berücksichtigt. Die Leute haben Server, vielleicht noch einen Desktop berücksichtigt. Und dann sind wir angekommen und haben gesagt, ja, wir haben da diese Geräte, die haben keinen Monitor und keine Tastatur und vielleicht haben sie Netzwerk, aber die stürzen manchmal ab und wir möchten es gerne trotzdem noch benutzen. Und dann haben wir unsere Patches eingereicht und anstatt, dass die Leute uns abgewiesen haben, haben sie einfach gesagt, oh, das ist toll, das wollen wir für die Server genauso haben. Und jetzt ist einfach zum Beispiel der Watchdog-Mechanismus im Kernel drin, im Systemd drin, und nutzt den Watchdog-Mechanismus des Kernels. Und ich habe von der Hardware bis in die letzte Applikation eine komplett geschlossene Watchdog-Kette. So etwas hatte ich mit System 5 Init einfach überhaupt nicht. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Alle Leute, die im letzten Vortrag waren, haben schon gehört, Systemd ist nicht nur ein einfaches Startup-System, sondern ein Manager. Und zwar nicht nur für einzelne Prozesse, sondern für eine komplette Session. Gleichwohl ist es in weiten Teilen kompatibel zu Linux Standard Base, System 5 Init. Also wer bisher schon mit LSB-Headern seine Reihenfolge in den Startskripten konfiguriert hat, kann es auch weiterhin tun. De facto haben wir bei uns Linux mit Systemd eingeführt, ohne dass die Leute es wirklich gemerkt haben. Die Systemd verursachten Ausfälle kann ich, glaube ich, wenn überhaupt, an einer Hand abzählen. Tatsächlich ist an vielen Stellen einfach nichts passiert. Es war einfach so wie vorher. Es gab weiterhin etc-init-skripte. Wenn ich einen etc-init-Status, einen Service-Status, irgendeinen Daemon losgelassen habe, dann habe ich einfach nur etwas mehr Informationen gesehen. Und so nach und nach kommt dann die Erkenntnis, das ist bei Debian so. Wenn man sich in Fedora anschaut, gibt es alle diese Skripte gar nicht mehr. Und man ist plötzlich nur noch im Systemd-Universum. Der Übergang ist sehr schleichend und fließend. Das, was man verstehen muss bei der ganzen Sache, ist, Systemd trackt einen Prozess. Es startet ihn nicht nur einfach. Und das Tracking geht so weit, dass ich wirklich im Sekundentakt meinetwegen einen Ping schicken kann an einen Prozess. Und solange der antwortet, ist alles in Ordnung. Das ist das, was ich unter Watchdog auch wirklich verstehe. Ein Prozess muss jederzeit überwachbar sein. Und Logausgaben eines Prozesses müssen jederzeit im Log landen, egal was der Prozess gerade tut. Dementsprechend stellt sich die Frage, für wen ist es gemacht eigentlich auch gar nicht mehr. Die Serverleute sind zufrieden, die Desktop-Leute sind zufrieden, die Desktop-Leute bekommen endlich mal ein Session-Management, was den Namen auch verdient, übergreifend über alle Desktops. Ich habe nicht ein GNOME-Session-Management oder ein KDE-Session-Management oder ein XFCE-Session-Management, sondern ich kann das alles mit Basismitteln des Systems machen. Deswegen ist Systemd heutzutage auch nicht mehr das Startup-System, sondern es ist ein Werkzeugkasten. Und zwar ein sehr mächtiger. Und wenn eure persönliche Anwendung nicht dabei ist, dann ist das jetzt genau der Punkt, mitzumachen und den Leuten zu sagen, was euch fehlt. Denn nur dann wird es im Systemd auch berücksichtigt. Send Patches. Am besten ist es, ihr macht es selbst. Und dann kämpft ihr dafür, dass euer Use Case berücksichtigt ist. Im letzten Vortrag hieß es, ja, Read-Ahead-Daemon ist jetzt verschwunden aus Systemd, weil die Entwickler nur noch SSDs haben. Das stimmt. Aber offensichtlich gibt es zu wenig Entwickler, die noch rotierende Medien haben und Interesse daran, dass es schnell startet. Ich weiß nicht, ob der Fehler letzten Endes bei den Systemd-Leuten liegt. Bei den Systemd-Units ist etwas sehr wichtig, was in vielen Diskussionen so ein bisschen unterschlagen wird. Der Sprung von einem etc-Verzeichnis mit ausführbaren Skripten zu einer deklarativen Konfiguration ist das eine. Aber wenn ich einen Systemdaemon starte, dann möchte ich ein absolut definiertes und sauberes Environment haben. Bei System 5 Init war das nicht der Fall. Es ist immer irgendetwas aus dem Environment des Systems herausgeleckt. Bei Systemd bekommt der Daemon tatsächlich nur ein leeres Environment oder ein minimales Environment. Das kann zum Problem werden, wenn ich mich darauf verlasse, dass bestimmte Dinge aus dem System hineingeleckt sind. Möglicherweise muss ich als Admin meine Strategien daran anpassen. Aber unterm Strich habe ich ein reproduzierbareres Verhalten. Socket-Aktivierung ist vielleicht ein bisschen strange. Wenn selbst ein Hetzner-Mitarbeiter in einem Vortrag sagt, eigentlich weiß ich gar nicht, wofür wir das jetzt haben, dann macht mir das schon Sorgen. Weil, wenn schon die Serverleute nicht wissen, wofür sie das brauchen, wie soll ich es dann als Desktop-Nutzer wissen? Auf der anderen Seite ist Socket Activation eines der coolsten Features, die ich bisher gesehen habe. Ressourcenmanagement so gemacht, wie es eigentlich sein soll. Dinge werden nur belegt oder gestartet, wenn tatsächlich ein User für einen Prozess da ist. Und ein wunderschönes Beispiel dafür ist, wenn man ein Fedora installiert, tatsächlich das virtuelle Terminal. Wenn man sich einloggt, wird man von den 6 VTs tatsächlich nicht einen einzigen Getty sehen, bis man zum ersten Mal auf die virtuelle Konsole wechselt und dann wird einer gestartet. Das geht so schnell, dass man es gar nicht mitbekommt Und der normale User, der sich keine Gedanken über Systemd und System5 Init macht, wird vielleicht gar nicht merken, was da passiert ist. Ressourcen werden erst belegt, wenn sie wirklich benötigt werden. Das haben wir vorhin schon gesehen. Es gibt die Möglichkeit, Dinge zu inkludieren. Natürlich kann ich jederzeit aus einem möglicherweise sogar Read-Only-Default-Baum eine Konfiguration kopieren und meine persönliche Weltsicht in ein etc-Config-Schnipsel für systemd gießen. Aber vielleicht ist das gar nicht so geschickt. Vielleicht ist es viel geschickter, den Default zu nehmen und nur das eine kleine Detail, was ich ändern möchte, nämlich zum Beispiel ein Memory-Limit oder möglicherweise einfach nur die Scheduling-Class, neu zu setzen. Wenn ich ein Update mache, wird danach die Scheduling-Class immer noch idle sein, aber alles andere ist Default, egal was sich geändert hat. Gibt es natürlich andere Meinungen zu, aber grundsätzlich finde ich das als Admin durchaus erstrebenswert. Ich möchte Bugfixes und Veränderungen des Basissystems gerne mitnehmen. Und in dem Moment, wo ich eine strikte Trennung habe, meine Defaults in User und das Runtime-System in Slash, in dem Moment kann ich tatsächlich auch beliebig viele Container von meinem Basissystem wegspawnen. Und ich habe vielleicht ein Host-System mit 20 Containern, die aber letzten Endes alle die gleiche Softwarebasis verwenden. Als ich noch im Studium war, hätte ich mir das gewünscht. Und tatsächlich war die Struktur von Linux damals so, dass man für jeden einzelnen Client sich kleine Hierarchien aus Dateien zusammengebaut hat, damit eben jedes System das vorfindet, was es eigentlich benötigt. Yeah. Es wird viel darüber geredet, dass Sicherheit irgendwie eine Rolle spielt, aber kaum jemand macht es. Solche Dinge wie zum Beispiel die User Groups, User Group Settings, Change Root, ULimit, sind im Prinzip seit Anfang an da. Das ist Urschleim. Warum ist es so schwer für Servicebetreiber, diese Dinge korrekt einzusetzen? Wenn man sich auf einem typischen System umschaut, was nicht von einem großen Team gemanagt wird, wo vielleicht die Schmerzen zu groß sind, dass am Ende wirklich jemand das mal so passend einstellt, dann werden diese Dinge eben in der Regel nicht benutzt. Es passiert regelmäßig, dass Services einfach das gesamte RAM auffressen, beliebig viele Prozesse spawnen und das System dann hängt, was auch immer. Aber eigentlich möchte man das gar nicht und eigentlich sind die Werkzeuge schon immer da gewesen. Systemd macht solche Dinge einfach. Darüber hinaus kann ich aber jetzt auch sagen, der Kernel hat Capabilities. Ich möchte einem Apache gerne verbieten, dass er die Debug-Schnittstellen verwendet. Warum sollte er das tun? Ich verbiete es einfach. Das ist eine Zeile. Damit kann man schon mal so ein gewisses Hardening für das Grundsystem hervorrufen. Man kann dafür sorgen, dass man die ganzen Kleinigkeiten, die eigentlich unwichtig sind, aber vielleicht hinterher zu einem gehackten System führen, einfach schon mal so ein bisschen verschwinden lässt. Wenn man dann mehr Ansprüche hat, kann man SE Linux, AppArmor oder ähnliche Systeme verwenden. Ich kann mir überlegen, auf einem 64-Bit-System x86 möchte ich gar keine 32-Bit-Emulation mehr haben. Schließt gleich wieder einen ganzen Batzen an möglichen Angriffsszenarien aus. In der Regel brauche ich gar keine 32-Bit-Emulation, solange ich freie Software verwende. Ich möchte möglicherweise einem System, das ausschließlich IPv6 verwendet, verbieten, dass es V4-Connections aufbaut oder Bluetooth oder was auch immer. In die gleiche Richtung gehen die Namespaces. Warum sollte ein System-Daemon, den ich für was auch immer starte, Zugriff auf mein Home-Verzeichnis haben, solange das was auch immer nicht in dem Home stattfindet? Warum sollte ein Apache Schreibzugriff auf User haben? Warum sollte mein privates Filmarchiv eigentlich für den RadVD, der eigentlich nur dafür da ist, IPv6-Adressen oder Präfixe zu verteilen, sichtbar sein? Muss alles nicht sein, ich kann das verbieten. Dafür hat systemd wunderbar komfortable Möglichkeiten, das mit einem einzigen Yes oder No zu aktivieren. Oder einfach einen Pfad anzugeben, der read-only sein soll. Und nicht nur verhindert systemd den Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse oder gibt mir ein privates Temporary Directory, sondern es räumt auch noch hinter mir auf. In dem Moment, wo ich den Prozess beende oder die Prozessgruppe, wird zum Beispiel in diesem Fall var temp, systemd private und so weiter, das persönliche temp-Verzeichnis dieses Prozesses, was der Prozess auch tatsächlich unter var temp sieht, über den Namespace, danach einfach wieder weggeräumt, sauber aufgeräumt. Und selbst wenn der Server abstürzt, wird spätestens im Rahmen der allgemeinen Rotation und Aufräumskripte Altes entsorgt, so wie man es auch traditionell immer gemacht hätte. Wer sich mal so ein bisschen die Systemd-Direktiven anschaut, die es gibt, wird feststellen, dass ein Wochenende, um das zu lesen und auszuprobieren, lange nicht ausreicht. Aber es lohnt sich. Da gibt es so viel zu entdecken. Das Gleiche gilt fürs Journal. Anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie oft eigentlich das Binary-Log kaputt ist, wäre es viel wichtiger, ein paar Entwickler zusammenzuholen und sich anzuschauen, warum es kaputt ist. Es ist Open Source. Alles liegt auf dem Tisch. Wenn es ein Problem gibt, fixt es. Der große Gewinn für eigentlich alle Nutzer, egal ob Systemd, Journal-Nutzer oder Nutzer eines klassischen Systems, im nächsten Vortrag hören wir ja, wie man ein System ohne Systemd verwendet, kann trotzdem ein bisschen mehr Verlässlichkeit sein. Ich kann nämlich den Journal-D trotzdem verwenden, wenn ich möchte. Und in dem Moment werden bestimmte Aspekte meines Syslogs auch verlässlicher. Das zeige ich gleich noch. Wenn ich Syslog im Netzwerk benutze, habe ich grundsätzlich das Problem, dass mir die Timezone irgendwie dazwischen spielt. Ich weiß nie, wann wurde eigentlich genau geloggt. Weil der Syslog immer die lokale Zeitzone verwendet, aber nirgends notiert, zu welcher Zeitzone er eigentlich geloggt hat. Systemd, Journal.d macht das anders. Das sind alles Bugs, die könnte man fixen, aber... beim Journal.d wird Standard Out und Standard Error eines Prozesses grundsätzlich mitgeloggt. Nicht nur das, was er explizit loggt. Das ist unheimlich wertvoll. Und wir haben das vorhin schon gehört, es gibt strukturierte Daten, es gibt einen Index über jedes Datenfeld. Ich kann mir von meinem Journal sagen lassen, welche Werte jemals geloggt wurden für einen bestimmten Aspekt meines Systems. Und das Schöne ist, es wird automatisch mitgespeichert. Ich muss mich eigentlich nicht drum kümmern. Alles das, was dort zu sehen ist, ist eine einzige Zeile Syslog. Noch nicht mal vollständig, soweit ich mich erinnere. Und alles, was dort mit einem Underscore beginnt, ist implizit geloggt, kann also vom Prozess gar nicht beeinflusst werden. Die roten Messages ohne Underscore, das sind die, die auch im normalen Syslog landen würden. Oder die vom Prozess zur Verfügung gestellt werden. So rum. Das ermöglicht mir als Admin mehr Vertrauen in mein Log. Selbst wenn ich einen Remote Syslog-Server irgendwo im Netz stehen habe, der einfach nur meine ganzen Journaldaten entgegennimmt. So aus Admin-Sicht ist auch sehr interessant und sehr wichtig, dass ich nicht lauter rotierte Log-Files durchsuchen muss mit zgrep oder was auch immer, sondern ich habe immer das Journal. Das Journal, egal wie fragmentiert es ist, wie viele Einzelchunks man dort hat, die im Grunde genommen eigentlich nur angelegt werden, damit das Filesystem besser ausgenutzt wird, damit eine Corruption sich nur auf einen Teil des Logs bezieht und viele andere Gründe. Aber im Grunde genommen ist es immer das Log, das Journal. Ich möchte das als Ganzes sehen. Ich möchte nicht sagen, for i in Stern, du, lala, irgendetwas. Ich möchte einfach sagen, Journal, zeig mir meine Daten. Das passiert. Systemd hat für nahezu alle Tools und auch für das Journal Bash Completion. Wer also Bash nutzt, ist gut beraten, in dem Fall sich das zumindest mal anzuschauen. Das kann auch eine Falle werden, weil mitunter zumindest beim Journal, wenn man ein rotierendes Medium hat, das Ganze vielleicht ein bisschen langsam werden kann, wenn das Log sehr groß ist. Ich tendiere dazu, sehr viel zu loggen und den Buffer sehr groß zu machen und dann kann es schon mal passieren, dass das System ein bisschen zäh reagiert, wenn ich gerade zum Beispiel mal Autocompletion auf irgendein bestimmtes Feld mache. Aber das muss man ja nicht tun. Alles optional. Lustig wird es, wenn man Container betreibt, weil nämlich dann das Journal des Containers und das Journal meines Host-Systems eigentlich nichts Unterschiedliches mehr sind. Mit journal-control-m kann ich es sogar interleave darstellen. Ich bekomme vom Host die Nachricht, ein Container wurde gestartet. Ich bekomme vom Container die Nachricht, oh, ich habe gestartet. Was auch immer. Ich kann den genauen zeitlichen Zusammenhang sehen, egal wie viele Prozesse in einem Container laufen. Darüber hinaus gibt es mit dem Gateway-D absehbar, das ist momentan eines der neueren Features, die Möglichkeit, Remote-Logging nicht nur mit RSUS-Log zu machen, sondern auf Journal-Art und Weise. Die ist noch nicht so ganz festgezurrt. Momentan gibt es HTTP-GET und POST. Ich kann meine Logs aktiv von einem System pullen. Ich muss nicht nur einfach alles in die Welt schreien und hoffen, dass es irgendeinen Remote-Log-Server gibt, der darauf lauscht. Core-Dumps werden vernünftig behandelt. Es war in der Vergangenheit nicht immer so. Anfangs sind die Core-Dumps einfach mit ins Journal reingegangen, dann war das Journal riesengroß. Das macht man jetzt nicht mehr so. Man kann ein Verzeichnis angeben, in dem sämtliche Core-Dumps landen. Ich bekomme im Journal aber einen Stack-Trace. Das ist das, was mich als Admin erstmal interessiert. Und Core-Dump Control GDB startet mir den Debugger dazu. Systemd Endspawn. Eigentlich so ein bisschen was wie der Unit-Test des Systemd-Universums. Oder einer der Unit-Tests. Endspawn wurde eigentlich nur gebaut, um zu verifizieren, dass bestimmte Aspekte der Namespaces und des Prozesshandlings tatsächlich funktionieren für einen Container. Es sollte eigentlich nie Dienste wie LXC ersetzen. Gleichwohl funktioniert es erstaunlich gut. Und es gibt Leute, die auf Endspawn basierend ihre kompletten Systeme virtualisieren. System Control und alle anderen Tools sind darauf getrimmt, auch mit Containern zu arbeiten. Ich kann immer ein minus groß M Containername angeben und ich bekomme für einen bestimmten Container meinen System Status, ich kann Prozesse starten, stoppen, alles das, was ich auch auf dem Host-System machen kann. Und zum Thema Bloat sollte man sich tatsächlich Endspawn mal anschauen. Es ist nicht groß, aber es ist unheimlich mächtig. Es greift in einen riesigen Baukasten hinein. Dinge, die man sich anschauen sollte, wenn man mit Systemd spielt. System Control Status hatten wir vorhin schon gesehen, ist einfach nur im Prinzip der Service-Status, wie er früher war. Ein bisschen ausführlicher. Ich sehe nicht nur, dass der Prozess gestartet wurde, vor 2 Jahren, sondern ich sehe tatsächlich exakt das Datum. Ich sehe die C-Group. Ich sehe, wie viele Prozesse von diesem Prozess wiederum abhängen. Es kann mir nicht passieren, dass ein Prozess backspawnt und dann nicht mehr auffindbar ist, weil ich einfach nicht mehr zwischen dem Prozessleader und seinen Kindern eine Beziehung herstellen kann. Alles ist immer in einer C-Group. Und wenn ich diese C-Group, alle Prozesse, die mit dieser C-Group getaggt sind, kille, dann bin ich auch sicher, dass tatsächlich alles weg ist. Wie oft ist mir das bei System 5 Init passiert, dass ich dachte, ich hätte genau das Richtige gekillt, und dann findet sich irgendwo noch ein Prozess, den ich vergessen habe. Das kann nicht mehr passieren. Deshalb auch so ein bisschen der Rat, gucken. Es gibt viele kleine Details, die plötzlich anders sind. Dokumentation ist ein gutes Beispiel. Es kam vorhin die Frage, ist denn das überhaupt dokumentiert? Und es kam die Antwort, depends. Ja, Dinge, die neu sind, sind natürlich noch nicht komplett dokumentiert. Aber meiner Erfahrung nach ist die Systemd-Dokumentation, wie das vorhin auch schon gesagt wurde, echt gut dafür, dass sie so ein umfangreiches Projekt inzwischen abdeckt. Und es gibt zusätzlich noch zum Beispiel den beiden URLs, die man da oben sieht, Blogartikel der Entwickler, die Dinge, die noch nicht dokumentiert sind, zumindest schon mal sehr ausführlich beschreiben. Und das hilft einem schon im Grunde genommen über die Lücke, bis die Dokumentation tatsächlich verfügbar ist. Man kann natürlich auch selber mitschreiben. Ist Open Source. Und wenn dann die Dokumentation da ist, dann gibt es vielleicht eine Webseite, eine Manpage, eine Infopage, was auch immer. Die System, die Config-Schnipsel, meine deklarative Konfiguration, enthält auch Hinweise auf die Dokumentation. Und ich kann, ohne erst lange zu raten, einfach einen System Control Help Apache machen und ich bekomme die richtige Konfiguration und die richtige Hilfedatei dazu. Wenn ich ein modernes Terminal habe und gerne klicke, kann ich das dann sogar anklicken, wenn es zum Beispiel ein Weblink ist, und kann mir das im Apache, im Firefox anschauen. Auch wenn die alten Methoden noch funktionieren, also Service, die klassischen Debian-Mechanismen zum Start und Stopp, alles, was man sich so vorstellen kann, jedes System hat so seine eigene Vorliebe letzten Endes gepflegt in den letzten Jahren. Und sie alle, wenn sie Systemd einführen, sorgen dafür, dass es Kompatibilitätslinks gibt. Meistens geht das über die Linux Standard Base. Es gibt vorne immer so eine Standardkonfiguration, die in jedem Init-Skript gesourced wird. Und dort wird einfach verzweigt in Systemd. Das funktioniert alles. Aber ich sehe nur noch die Hälfte der Informationen. Genauso wie ich heutzutage nicht mehr mit ifconfig ein Netzwerkinterface anschauen würde, weil ich nur noch einen Teil der Netzwerkadressen sehe und IP root, das richtige Tool ist. Genauso würde ich heutzutage nicht mehr Service verwenden, um einen Prozess zu einfach anzuschauen, zu starten, zu stoppen, sondern ich würde mir diese kurze Lernkurve zu System Control wirklich antun. Denn egal, ob ich es mag oder nicht, Systemd ist in allen großen Distributionen inzwischen mindestens angekommen, in vielen ist es der Standard. Und wir werden über die nächsten 10, 20 Jahre garantiert damit zu tun haben, solche Systeme zu pflegen. Es ist wirklich gut, sich das anzuschauen. Wenn es Probleme gibt, ist es sehr sinnvoll, sich im Kernel mal anzuschauen, was es alles für Command-Line-Options gibt. Da findet sich inzwischen ein Riesenhaufen Options, die auch auf Systemd abzielen. Das sind so naheliegende Dinge wie zum Beispiel Debug-Schalter. Es sind aber auch solche Dinge wie zum Beispiel die Maskierung von Prozessen. Da, wo man früher einen Exit 0 in irgendein Init-Skript geschrieben hätte, maskiere ich meinen Service jetzt. Und es muss nicht auf das Filesystem geschrieben werden. Ich muss nicht erst eine Debug-Shell starten, alles read-write-mounten, irgendwo ein Exit 0 reinschreiben, dann wieder rebooten und gucken, was passiert. Sondern die Sache ist in dem Moment dann stateless. Die Debug-Konsole kann ich natürlich genauso bekommen. Und wenn ich eine serielle Konsole habe, das ist bei den Embedded-Leuten sehr interessant, brauche ich nur eine einzige Konfiguration. Denn in dem Moment, wo ich Console gleich TTY oder USB TTY setze, wird der Prozess gestartet. Ich bekomme einen Getty auf einer seriellen Konsole. Ich muss es nicht explizit berücksichtigen. Es gibt einen Riesenhaufen weitere, nur mal so, ich glaube, das ist ein Drittel oder sowas der Optionen, die man momentan hat. Da sind auch so Dinge drin, wie zum Beispiel das Journal. Wenn irgendetwas fürchterlich schief geht, kann ich im Bootprozess schon gleich Einfluss darauf nehmen, wohin meine Boot-Messages gehen oder meine Log-Messages. Das hier unten, systemd-gpt-auto, ist ein weiteres Feature, was unter Umständen für viele Systeme in der nächsten Zeit interessant werden könnte. Ich brauche keine etc/fs-tab. Ich kann auch einfach meiner gpt-partition sagen, oder partition-table, diese Partition ist root, diese Partition ist home. In dem Moment wird alles implizit gemountet. Es gibt keine spezielle Deklaration mehr für die Filesysteme. Das bringt uns aber zu einer Menge Stolperfallen. Wir haben jetzt die Magie der Admins durch die Magie von Systemd ersetzt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, man sieht nicht unbedingt immer, was gerade tatsächlich konfiguriert ist, weil ein simples PS mir nicht mehr die Realität zeigt. Genauso wie ich in einem ifconfig nur eine einzige Routing-Table sehe. Aber da haben wir uns auch dran gewöhnt. Nimmt man die richtigen Tools, funktioniert plötzlich alles. Es gibt dann solche Dinge wie den Automounter, die sehr praktisch sind. Man kann natürlich systemd Unit-Files dafür anlegen, das wäre der schönste Weg. Man kann aber auch einfach ein xsystemd Automount in die entsprechende Zeile der fstab schreiben und das Filesystem wird als Automount-Prozess eingehängt. Kein Gefiddel mehr mit AutoFS. Stimmt nicht ganz. Kann ich anmounten. Aber das kommt noch. Aber trotzdem benutzen wir es in Produktion. Alle unsere Systeme benutzen es, weil es einfach für den Admin die Arbeit leichter macht. Es wird tatsächlich nur noch das gemountet, was gebraucht wird. Ich brauche mich nicht mehr darum kümmern, 20 hängende Clients zu berücksichtigen, sondern nur noch die drei, die irgendeinen NFS-Mount tatsächlich benutzen. System Control. Es ist nicht nur so, dass ich in meiner Autocompletion sysctl for System Control habe, sondern es ist auch noch dummerweise so, dass die etc sysctl-conf nicht mehr allein maßgebend dafür ist, was alles konfiguriert ist. Es gibt nämlich jetzt auch noch ein Directory, in dem kleine Config-Schnipsel liegen können. Das hat viele Leute sehr verwirrt. Shutdown ist nicht unbedingt immer das, was man erwartet. Es gab eine Zeit bei Debian, wo ein Shutdown-H tatsächlich die Maschine ausgeschaltet hat. Wenn man einen Desktop-PC hatte, SCPI-Funktionen, Funktionalität, wurde auch tatsächlich nach dem Shutdown Power weggenommen. Inzwischen ist ein Shutdown wirklich nur noch ein Shutdown und man hat möglicherweise dann ein Problem, wenn die Maschine nicht im direkten Zugriff ist. Deswegen ist es sehr sinnvoll, sich nochmal anzuschauen, wie reagieren die Tools eigentlich genau. Es gibt wieder das alte Power-Off, es funktioniert einfach nur, was lange Zeit nicht so war. C-Groups sorgen dafür, dass hinter den Prozessen aufgeräumt wird. Ich starte ein SSH, logge mich ein, starte ein Screen, logge mich aus, Screen ist weg. Es ist möglicherweise nicht das, was ich erwartet habe, denn Screen soll ja eigentlich genau das Gegenteil erledigen. Aber weil das SSH Leader dieser Prozessgruppe war, ist in dem Moment auch alles, was dahinter gestartet wurde, weg. Ich kann nicht mehr einfach entkommen und sagen, okay, ich bin anders. Ich muss es explizit über systemd regeln. Ich muss mein Screen in eine eigene C-Group packen. Dafür gibt es Integration in PAM. Man muss es nur benutzen. Inzwischen bei den Distributionen ist das eigentlich auch der Standard, dass das passiert. Wenn man aber instanzierte Services macht, die nur on-demand gestartet werden, wenn eine Connection reinkommt, dann kann es sein, dass man auf solche Dinge Rücksicht nehmen muss. Genau das Gleiche, wenn man Audiodämonen betreibt, die bestimmte Realtime-Capabilities verwenden vom Kernel, kann man in Probleme laufen, weil einfach C-Groups mit dem CPU-Controller genau solche Dinge bislang nicht berücksichtigen. Das ändert sich. Aber wenn man alte Systeme hat, wir haben systemd auf Squeeze, auf Wheezy, auf Jesse, auf jedem haben wir so ein bisschen anderes Verhalten, weil einfach verschiedene Entwicklungsstände von systemd auch verschiedene Bugs triggern. An sowas muss man sich im Moment tatsächlich noch gewöhnen. Auf der anderen Seite haben sich bestimmte Dinge herauskristallisiert, die irgendwie unpraktisch waren und vielleicht jetzt auch besser gehen. Eine Sache, die unheimlich praktisch war, wenn ich als Admin sehen möchte, warum eine Maschine jetzt nicht so läuft, wie sie läuft oder laufen sollte, System Control, --failed, zeigt mir tatsächlich nur die fehlgeschlagenen Startups. Ich kann beim Killen explizit sagen, was alles gekillt werden soll, der Prozessleader oder die ganze Gruppe. Und es ist für mich eigentlich inzwischen auch gar nicht mehr relevant, ob meine Config-Dateien in USR, libsystemd, in etc-systemd, in Run liegen. Ich kann einfach System Control Cut verwenden und in Zukunft auch System Control Edit, um die Runtime-Konfiguration zu beeinflussen. Ich kann mir mit System Control Delta, systemd Delta, explizit sagen lassen, welche der Komponenten tatsächlich überfahren worden sind durch eine lokale Konfiguration. Ich kann mir für meine eigenen Skripte mit systemd Escape die Strings erzeugen lassen, die im Filesystem immer so super hässlich aussehen, wenn man irgendwelche langen Device-Pfade möglicherweise berücksichtigen muss, weil dort das korrekte Escaping einfach auch wichtig ist. Und ich kann es auch wieder zurückverwandeln. Ich kann das System daran hindern, beim Schließen meiner Laptop-Klappe so sofort ein Suspend auszulösen, indem ich einen Inhibit-Schalter setze und das vielleicht dem Desktop überlassen, wenn ich möchte. Ich kann mir die ganze C-Group-Hierarchie anschauen. System.dcgls zeigt tatsächlich die genaue Struktur der Prozessgruppen. Ja. Genau. Zum Auto-Mount nochmal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob AutoFS das auch schon immer so gemacht hat, den Trigger. Das ist was mich immer interessiert. Warum ist eigentlich irgendwas gemountet, was über den Auto-Mounter eingehängt wurde? Was war eigentlich die Ursache? Das ist beim Debuggen des Startups-Vorgangs möglicherweise ziemlich interessant, weil es nämlich durchaus Prozesse gibt, die erstmal auf alles gucken im System und dann dafür sorgen, dass auch die gesamte Hierarchie gemountet wird. Weil es aber zurzeit kein U-Mount gibt, bleibt es dann halt drin. Das möchte man nicht. Netzwerkmanagement, DNS, Zeitmanagement. Es gibt eine Vielzahl von kleinen Aspekten eines Systems, von denen momentan so die Wahrnehmung besteht, sie würden die gute alte Welt auffressen wollen. Aber es gibt für alles einen Grund. Wenn ich mir zum Beispiel den ResolveD anschaue, natürlich brauche ich keinen System.d-ResolveD, um mir zu sagen, welche DNS-Antworten ich zu erwarten habe. Aber wenn ich einen VPN-Client starte, möchte ich schon noch einen Cache per Device haben. Das hatte ich früher nicht. Und das ist jetzt möglich. Ich kann unterschiedliche Antworten auf unterschiedlichen Interfaces erwarten. Ich kann DNSSEC im System aufhängen und nicht in jedem einzelnen Browser, wenn ich den möchte. Ich kann dafür sorgen, dass zum Beispiel auf Embedded-Systemen ohne Batterie meine Zeit nicht immer bei Unix-Epoch anfängt, was hässliche Login-Probleme nach sich ziehen kann. Oder auch einfach hässliche Logging-Probleme. 1970 ist halt lange vorbei. Der TimeSyncD schreibt einfach die aktuelle Zeit beim Shutdown und liest sie beim Booten wieder, sodass ich wenigstens eine monoton steigende Zeit habe. NSS My Hostname, das Modul ist eigentlich immer so ein bisschen am Rand wahrgenommen worden. Aber insbesondere im Zusammenhang mit VPNs möchte ich möglicherweise schon die Auflösung, was ist Localhost nun eigentlich, was ist Gateway, was sind alle die bekannten Ziele, die ich erreichen möchte, rekonfigurierbar haben. Wenn ich das Netz wechsle, wenn ich meinen Laptop zum nächsten Access Point trage, möchte ich nicht die Konfiguration haben, die ich beim Booten hatte. Das ist jetzt möglich. Wenn ich ein System habe, das Trusted Boot implementiert, dann reicht es nicht, einen signierten Bootloader zu haben, sondern ich muss auch noch zwischen dem Bootloader und dem User Space irgendwie kommunizieren, dass es tatsächlich Trusted gebootet wurde, Konfigurationsoptionen setzen, was auch immer. Das ist einer der Gründe, warum System.d inzwischen mindestens eine Implementierung eines Trusted Boot-fähigen Bootloaders, nämlich das Gummiboot, mit in das System, den Standardumfang aufgenommen hat. Es gibt natürlich auch noch viele andere Bootloader, die davon profitieren können. Embedded würde ich mir einfach den Barebox nehmen. Auch Trusted Boot. Ich habe meine Kernel-Konsole nicht mehr ausschließlich zur Verfügung. Ich kann plötzlich Unicode auf eine Konsole machen, weil alles im User Space stattfindet und endlich mal neu gemacht werden kann. Und noch viel wichtiger, ich habe echten Multiseed-Support. Ich kann tatsächlich meinen neuen Monitor anstecken und eine Tastatur und eine Maus. Und solange ich das an einem eigenen USB-Hub gemacht habe, habe ich wirklich einen Seed, eine Instanz, ohne Konfiguration. Es geht vollautomatisch. Ich möchte vielleicht meinem Apache sagen, du darfst ins Netz oder du darfst auf Port 80 Daten annehmen. Aber ich möchte das nicht pauschal für das ganze System einstellen. Das sind Dinge, die jetzt so langsam möglich werden. Und auch da gilt wieder, guckt rum, schaut euch das System an. Es ist viel mehr als das, was man in den Diskussionen einfach so mitbekommen hat. Unter der URL dort oben, das ist eigentlich die zentrale Seite, auf die man auch stößt, wenn man einfach bei Google nach System.d sucht, gibt es unheimlich viel Dokumentation zum System. Schaut sie euch an. Das wär's.
Vielen Dank und damit eröffnen wir die Fragenrunde. Gibt's Fragen?
Schöner Vortrag. Zum Thema Hardening von Unit-Files, gibt es da irgendwie irgendwelche Guidelines oder schon vorkonfigurierte Sachen, die man sich runterladen kann, wo man sozusagen so eine Grund-Hardening-Settings bekommt fürs System, dass man sich jetzt quasi nicht alles alleine überlegen muss und jede einzelne Unit-File durchgehen muss?
Ja, gibt es. Also da kann ich nur empfehlen, es gibt ein paar Stellen, an denen man sich wirklich nochmal so ein bisschen umgucken kann. Zum einen, das Blog von Lennart Pöttring ist eine Goldgrube für Systemd-related Probleme. Sowohl Debugging als auch alles, was so an Features und an diese ganzen Hardening-Geschichten ist, Linux und so weiter ist, ist da gut berücksichtigt. Und es gibt auch immer einen Haufen Links auf die tatsächlichen Manpages der Systeme und der Komponenten, die dort verwendet werden. Es gibt nicht sowas wie eine Standardsammlung, aber die Distributionen verwenden inzwischen alle nahezu die gleichen Systemd-Control-Files. Insofern kann ich davon ausgehen, dass eigentlich die Standardkonfiguration schon relativ sicher sein wird. Und man kann sich insbesondere die Systemd-Komponenten anschauen. Die nutzen nämlich schon solche Techniken ziemlich intensiv. Also ein Machine Control, die muss nicht unbedingt das gesamte System sehen. Das haben die auch so umgesetzt. Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, die Systemd-Leute, gerade weil sie so modular gearbeitet haben, haben die Möglichkeit, ihre eigenen Teilbereiche des Systems individuell abzusichern. Und genau das machen sie damit auch vor. Also Systemd selbst ist die beste Referenz an der Stelle.
Sonst noch Fragen? Sehe ich nicht. Okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und den Vortrag natürlich für den hervorragenden Vortrag.
Dankeschön.